herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und mögliche Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich.
Du gibst ja deinen Kindern auch einen Namen. Es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, mein Kind heißt O.N. oder so irgendwas. Also für mich sind die Titel in der Wechselwirkung zu dem, was dargestellt wird, in dem, wie sie passend oder wie der Titel passend sein muss, eine extrem wichtige Geschichte. Das Werk war im Grunde genommen auch fertig, hatte nur noch den Titel nicht.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich bin heute weit gereist. Ich bin zu Gast bei Wilm Feld. Wenn man von Wilm Feld sprechen würde und ihn fragen würde, wie er seine Kunst beschreibt, dann würde er sagen, wenn meine Werke Drogen wären, wären es Haschkekse. So etwas zum Einstieg. In diesem Sinne heißt mit mir herzlich willkommen Wilm Feld im Podcast Abstarten. Moin.
Moin, moin.
Wilm, sag, wie funktioniert eigentlich deine Kunst?
Also erstmal widerspreche ich ja dem, dass ich sage, das ist ja keine Kunst, weil ich bin ja Ingenieur und bin ja Handwerker. Weil Künstler ist für mich eine Berufsbezeichnung. Also ich würde nie behaupten, dass ich Künstler bin und auch keine Kunst mache, sondern eigentlich ist das Handwerk, weil ich ja Handwerker bin. Wie war die Frage?
Wie deine Kunst funktioniert.
Wie die Kunst funktioniert. Jetzt genau, da nehme ich mal das wichtigste Stichwort ist, meine Kunst entsteht nicht spontan, sondern sind Konstruktionen, weil ich ja Ingenieur bin. Das heißt, ich habe irgendwie in einer Millisekunde habe ich ein Bild von dem, was ich machen will im Kopf und dann muss ich das nur noch bauen. So. Also die Inspirationsphase, man sagt ja immer 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das ist bei mir 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also die kreative Phase dauert eine Millisekunde, weil das eine Konstruktion ist, die ich habe und die ist in einer Millisekunde da und danach baue ich sie einfach nur.
Wilm, erzähl uns mal, wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen? Du schaust ja schon auf ein Leben zurück, was ja schon ganz viele tolle Impulse und ganz viel Varietät in sich bringt.
Also, das ist danke für die Frage, freut mich natürlich sehr an der Stelle. Im Grunde genommen bin ich vom Konsumenten zum Produzenten geworden. Das habe ich mir vorhin überlegt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch. Ich bin, glaube ich, war 18 oder 19 in Paris gewesen im Centre Pompidou. Meine Tochter ist gerade in Paris gewesen, das Ding gibt's immer noch. Das ist ein großes Museum für moderne Kunst. Und dann siehst du da so Dinge von Beuys zum Beispiel, Stichwort Filz, Stichwort Fett. Und du denkst, was ist denn das, dass das so prominent in so einem tollen Museum ausgestellt wird? Das heißt, damals hat es mich gepackt, als Konsument mich mit moderner Kunst zu beschäftigen. Und irgendwann habe ich gedacht, weil kaum einer dir jemals erklärt, was gute Kunst ist. Kunsthistoriker können dir das nicht vermitteln. Warum ist das jetzt im Museum und das nicht? Habe ich gesagt, ich fange mal an, das im Grunde einen Lernprozess dadurch aufzubauen, dass ich mich da selber mal rantraue, selber mal etwas zu machen, was ich ja wie gesagt Handwerk nennen. Das heißt, ich bin über den Weg eigentlich über viele, viele Jahre vom Konsumenten zum Produzenten geworden. Und deshalb biete ich jetzt auch etwas an. Deshalb ist mir das in Meldorf ja auch so wichtig, in der Reflexion, in der Begegnung mit Menschen, die sich das angucken, dass meine Werke ja eher was Experimentelles sind. Das ist ein Angebot zur Kommunikation. Deshalb, wie gesagt, ich würde nie sagen, das ist ein Kunstwerk, sondern es ist eher was Experimentelles, wo ja, man sagt ja, die Kunst entsteht im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Und diese Reflexion oder dieses Feedback ist das, was mich interessiert.
Und dieses Kunstmomentum, IKUH geschrieben, IQ, ist ja ein Wortspiel, weil, wie du sagst, nämlich das I steht für Ingenieur, das H am Ende steht für das Handwerk und die Kunst liegt dazwischen. Und du erwähntest gerade, dass du eben auch Kunst für Meldorf gemacht hast und da haben unser erstes gemeinsames Treffen auch stattgefunden, denn du warst bei der Stiftung Mensch zu einem Projekt da und hast Buttons gemacht. Was hat es mit den Buttons auf sich und wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich bin seit mehreren Jahren, das ist der Summer Open Air der Sozialen Allianz beziehungsweise der Stiftung Mensch, bei Susanne Altenburg, bin da gern gesehener Gast, hoffe ich zumindest, auf jeden Fall bin ich Gast und diese Aktion Schöne Worte ist ja gar nicht mal die erste gewesen. Die Idee war, dieser ganze Scheiß, der da irgendwo bei Instagram, in den Social Medias, wie auch immer, habe ich gedacht, es muss doch möglich sein, einfach mal dem etwas entgegenzusetzen, dass es einfach schöne Worte gibt. So, dass die, und da habe ich mich auf die Suche gemacht und habe 30 schöne Worte mir ausgedacht. Zum Beispiel auch sowas wie Shōchi, heißt ein schöner Tag. Also nicht nur irgendwie tolle Zitate von Schiller und von Goethe, sondern auch etwas Profaneres. Hab daraus Button gemacht, 600 Button mit meinem Freund Peter Biel, wenn ich diese Button verteilt an die Menschen, damit sie sozusagen ihr schönes Wort wiederfinden, was sie individuell schön finden. Und damit sich outen, übers Festival gehen, mit dem Button an der Brust und sagen, ich finde das eine tolle Aktion, das mit den schönen Worten. Das ist eine der Aktionen gewesen zum Summer Open Air in Meldorf.
Und eben, dass Worte eben auch quasi immer ein Bild hervorrufen. Und du hast damit auch noch etwas ganz Großartiges geschaffen. Du hast die Worte in Kunst umgewandelt, also in Bilder. Wie ist das vonstatten gegangen?
Ich hatte das besondere Vergnügen, dass mir die Patellasehne gerissen ist. Die wurde dann genäht und dann heißt es ja, geh mal zur Reha und dann hängst du 3 Wochen auf dieser Reha fest. Da dachte ich mir, da abends immer nur schnacken mit den Leuten, das ist ja ultra langweilig. Bin ich auf die Idee gekommen, kann man eigentlich aus diesen schönen Werten, Worten, wo Mensch den Menschen liebt, zum Beispiel aus der Zauberflöte von Mozart, kann man eigentlich mit KI daraus ein Bild machen, was man natürlich kann, das ist ja banal, aber schafft man das in einer gewissen künstlerischen Qualität, ein Bild zu erzeugen, dass dieses schöne Wort, wo Mensch den Menschen liebt, zum Beispiel, entsprechend widerspiegelt. Und da habe ich nächtelang gesessen und habe dann immer 100, 200 Vorschläge gehabt und irgendwann kam der eine Vorschlag auch da wieder, sozusagen die Millisekunde, wo das richtige Bild entstanden ist. Und die spannende Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt anbiete, auch in einer entsprechenden Ausstellung im September, hier in Bordesholm. Auch wieder die Frage, ist das eigentlich noch Kunst? Ist das KI? Habe ich da was gemacht? Ist das noch kreativ? Oder ist das etwas, wo ein Programm einen Vorschlag gemacht habe? Also auch da wieder für mich das Angebot an die Leute, die sich das angucken, selber darüber zu befinden, ob das kreativ ist, ob das Kunst ist, ob das ein Handwerk ist, ob das etwas Wertvolles ist oder eben auch nicht.
Und darf ich dich so ehrlich fragen, Wilm, was ist dein Gefühl? Weil du bist ja in diesem Schaffungsprozess ja irgendwie beteiligt. Du gibst ja quasi der KI etwas vor und sie kreiert etwas. Aber du bist ja im Endeffekt der Erzeuger. Also du bist ja quasi der, das auf den Weg bringt. Ist es dann nicht doch Kunst oder was ist es für dich?
Na, wie gesagt, die Frage, die lasse ich einfach mal so stehen, die werde ich nie beantworten. Was tatsächlich so ist, ich habe von diesen 30 schönen Worten bei 20 jetzt diese Bilder gemacht. Und das können wir nur leider nicht sehen, weil wir uns ja hier nur unterhalten, das ist ja nun mal bilderlos. Dann würde man schon sehen, dass die Dinge, die entstanden sind, das so extrem gut treffen. Ich bin so irre angetan von diesen Bildern, die da entstanden sind. Also die Übersetzung für mich von meinetwegen, wo Mensch den Menschen liebt, in dieses Bild ist für mich so perfekt. So, und das sind übrigens 200 Vorschläge oder 100 Vorschläge, 150 Vorschläge. Und davon sind 149 komplette Scheiße, wo du sagst, die kommt überhaupt nicht in Frage. Bei dem einen macht es den Klick und da ist das so, dass das dann wirklich der Treffer ist. Und ich gucke mir die immer wieder gerne an. Also von daher für mich als Angebot für die Leute, die das angucken, ist das die perfekte Übersetzung dieses schönen Wortes, wo Mensch den Menschen liebt, in das entsprechende Bild. Also für mich hat das eine hohe Qualität und eine hohe Wertigkeit. Das andere müssen eben die Betrachterinnen dann entscheiden.
Wilm und ich haben uns, bevor dieser Podcast hier gestartet hat, bereits ungefähr 1,5 Stunden unterhalten in einer wunderschönen Idylle. Ihr hört die Vögel zwitschern, wir sind draußen. Und ich habe natürlich von Wilm schon viel erfahren, aber ich möchte das unbedingt mit euch teilen, denn dieses Leben ist bewegt. Wilm, willst du uns verraten, was du für ein Handwerker bist?
Ich habe im letzten Jahrtausend die klassische Maschinenschlosserlehre gemacht in Kiel und muss bis heute sagen, dass mich das, wenn du das Tagwerk hinter dich gebracht hast, im Vergleich mit der später habe ich ein Ingenieurstudium gemacht, habe in einem Förderinstitut gearbeitet, also am Schreibtisch gesessen. Das Tagwerk des Schaffens eines Schlossers ist bis zum heutigen Tage für mich erfüllender als das, was man so im Büro tut. Die Frage der Wirkung, des Einflusses und der Gestaltung und so weiter ist was anderes. Aber diese Fragestellung, du hast irgendwas, in meiner Lehrzeit habe ich zum Beispiel Maschinen repariert und habe dann die Leute gesehen, wie glücklich sie waren, dass die Maschine abends wieder funktionierte. Und das ist etwas, was einen unheimlich bewegt. Also ich habe einfach mehrfach bezogen auf das, was ich davor gemacht habe, so ein Schwein gehabt, die richtigen Jobs gefunden zu haben. Und da gehört diese Schlossergeschichte, ich bin ja bis heute handwerklich, wir reden ja auch gerade darüber, entsprechend unterwegs, da habe ich einfach für mein Leben unheimlich Glück gehabt. Das macht viel, viel Spaß oder hat viel, viel Spaß gemacht und macht immer noch viel, viel Spaß.
Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an das letzte Jahrtausend, was war so, vielleicht erinnerst du dich dein erstes Kunstprojekt?
Hey, das ist eine gute Frage, welches Kenners. Ich glaube, ich habe irgendwie, das war noch in Süddeutschland, in Stuttgart, ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gelebt, Das waren, glaube ich, irgendwelche Sandsteine, die ich da arrangiert habe. So ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass ich das damals meiner Frau geschenkt habe. Und die musste ich erstmal so ein bisschen überzeugen, was moderne Kunst angeht. Diese Diskussion haben wir übrigens bis heute, ist ganz spannend. Mittlerweile sind wir auch getrennt, was nichts miteinander zu tun hat, um Gottes Willen. Das war, glaube ich, so eines meiner ersten Werke. Also, aber das war noch sehr defensiv, sehr vorsichtig, sehr dezent, noch nicht selbstbewusst oder so. Aber das waren so die Ur-Ur-Ur-Anfänge tatsächlich Ende des letzten Jahrtausends.
Gerade haben wir ein Projekt gehört, was ja über bereits entsteht oder entstanden ist, über Wortschöpfung bzw. über Worte, die dann in Schöpfung über die KI generiert worden sind. Du hast aber noch vieles andere gemacht. Unter anderem einer der aktuellsten Sachen ist kein Ohrring oder Schwamm drüber oder Pfeifen for Future. Das ist ja, ich will nicht sagen, da küsst doch man sich doch sehr von der Moderne. Erzähl mal, was ist denn kein Ohrring?
Na, kein Ohrring ist jetzt insofern speziell, weil ich, so es hat sich herumgesprochen, also diese ganze Aktion ist so ein bisschen mit Gegenständen, die man so hat und daraus etwas macht. Zu den Kunststoffen komme ich gleich nochmal, aber bei kein Ohrring war das so, dass ich so alte Chips, Chip-Dinger, so wo die Leute mit zum Essen gegangen sind und so weiter, von meiner Firma bekommen habe. Die Damen beim Empfang wussten, was ich so mache, und die kamen mit dem Eimer dann auf mich zu und da waren 500 von diesen Dingern drin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, was machst du damit? Dann lag das ein halbes Jahr, ein Jahr, und irgendwann kam die Idee, da so Art Ohrringe draus zu machen. Und vielleicht an der Stelle mal so eingeflochten, für mich sind die Titel extrem wichtig. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wenn es gibt ja so Bilder, da steht ein O.T. drauf, ohne Titel. Du gibst ja deinen Kindern auch einen Namen. Es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, mein Kind heißt O.N. oder so irgendwas. Also für mich sind die Titel in der Wechselwirkung zu dem, was dargestellt wird, in dem, wie sie passend oder wie der Titel passend sein muss, eine extrem wichtige Geschichte. Das Werk war im Grunde genommen auch fertig, hatte nur noch den Titel nicht. Bis ich dann auf den Titel kam, den es da jetzt hat. Und da habe ich gesagt, jetzt ist es vollständig, jetzt hat das ganze Werk einen entsprechenden Namen, jetzt kann ich das auch entsprechend geben. Vielleicht nochmal zu den anderen Sachen, die du gemacht hast, mit den Pfeifen zum Beispiel. Ich habe, und das sind witzigerweise 10 Stück geworden, dann eine ganze Reihe gemacht, wo ich Alltagsgegenstände, Kunststoffgegenstände, zum Beispiel Fliegenklatschen oder eben Pfeifen oder Plastikbecher, dann gesagt habe, ich habe die gekauft oder auch geschenkt bekommen. Die Pfeifen habe ich von meinen Kindern geschenkt bekommen. Und dann lagen die da rum, und dann war wieder dieser Effekt, dass in so einer Millisekunde die Idee da war, um daraus dann etwas zu machen. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also das war sozusagen Kreativität unter Druck. Das Material war da und ich musste jetzt performen im Sinne dessen, daraus ein Werk zu machen, was auch eine entsprechende Qualität hat, wieder mit dem entsprechenden Titel. Und das ist mir, glaube ich, in dieser Serie der Kunststoffe ganz gut gelungen.
Man muss natürlich sagen, jedes Kunstwerk hat natürlich seine Zeit, weil von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum fertigen Objekt vergeht natürlich Zeit. Wie lange dauert es, wenn du jetzt diese Millisekunde erhascht? Ist es dann so, du stehst dann auf, egal wo du bist, lässt alles stehen und liegen und fängst sofort an zu schreiben? Oder ist es dann so wie ein Geistesblitz, der eigentlich du den mitträgst bis zum Zeitpunkt X, wo du dann die Zeit hast, das umzusetzen?
Also das eine ist, bleiben wir mal bei diesen Kunststoffen, wie gesagt, das sind 10 verschiedene Materialien gewesen, Messer und Gabel aus Kunststoff zum Beispiel eben auch. Die lagen lange, lange rum und manchmal war das so, ich bin oft nach Berlin gefahren, da sitzt du im Zug, kommst du in so eine bestimmte Ruhe und dann hast du auf einmal die Idee und dann ist, wie gesagt, die Idee da und ab da ist das nur noch Handwerk. Also es braucht einen bestimmten Zustand von Entspanntheit zum Beispiel. Und das finde ich super, super witzig, ein Freund von meinem Sohn, der sah die Fliegen klatschen und sagte daraus, mach daraus doch eine Klatschenfliege. Dann habe ich sozusagen aus diesen Fliegenklatschen eine Klatschenfliege gemacht, so ein großes Ornament. Das heißt, da war sozusagen die Inspiration, das war natürlich auch gleichzeitig der Titel, die heißt dann auch Klatschenfliege Moritz, nach Moritz benannt, dass das entsprechend sozusagen, aber das ist immer wieder dieser Effekt, ich habe auch irgendwann Zuversicht bekommen, es wird dir schon was einfallen, also du bist ja nicht nervös und denkst, oh, da fällt mir nichts ein, es kommt der Zeitpunkt in der Bahn oder durch Anregung durch Dritte oder durch irgendeinen Impuls, weißt du, was auch immer, in der Bahn, sonst neben dir sagt irgendjemand was und schon ist die Idee da und schon kann ich es entsprechend machen. Aber immer wieder dieser Effekt, das reift nicht durch das Schaffen. Ich fange mal an und guck, was passiert. Sondern eigentlich habe ich, wenn ich das Ding baue, das fertige Werk im Kopf und muss das wie in so einer technischen Zeichnung nur noch umsetzen.
Du bist ja schon viel in der Welt und in Deutschland rumgekommen und an deinen Arbeitsplätzen. War Kunst immer irgendwie bei dir oder beziehungsweise war das auch Thema auf der Arbeit oder war Arbeit war Arbeit und Kunst war Kunst oder konntest du das auch miteinander verbinden und wusste dein Arbeitgeber von deinen künstlerischen Fähigkeiten?
Naja, ich bin da einerseits Schlosser gewesen, wobei das jetzt für diese Phase, glaube ich, nicht so relevant ist. Es ist mehr jetzt die Frage des Ingenieurdaseins. Das heißt, du bist so mit Naturwissenschaftlern umgeben, mit Technikern umgeben. Und vor allen Dingen der gemeine Techniker kann, oder Technikerin, Ingenieurin, kann relativ wenig mit moderner Kunst anfangen. Das heißt, die Konfrontation jetzt mit dem, dass ich das tue, und natürlich auch ich nie müde geworden bin, natürlich mit denen, mit meinen Werken zu konfrontieren. Das war schon immer eine besondere Faszination, weil die natürlich sagen, und das ist Kunst, was ist das? Was ist das überhaupt? Überhaupt, die, wie gesagt, immer wieder die spannende Frage, was ist eigentlich Kunst, was ist gute Kunst? Das heißt, in meinem Alltagsleben hätte ich das dann nicht eingebracht, würde das natürlich jetzt nicht so eine große Rolle spielen, aber ich habe mir immer einen Spaß draus gemacht, die Kollegen damit zu stressen, auch zu einer entsprechenden Ausstellung einzuladen. Was übrigens, und das ist auch ein Effekt, was ich oft erlebt habe, gerade wenn ich Menschen anspreche, ich bin gerne bei Ausstellungen dabei, wo ich dann dabei bin, um zu gucken, wenn Leute dann ein Werk sich ansehen und den Kopf schütteln, auf diese Menschen zuzugehen und denen das zu erläutern. Und der Effekt ist immer, 100% immer, dass die Wertschätzung, das Verständnis für das, was ich da an Quatsch gemacht habe, immer steigt. Also die Kommunikation, dieses Moment, das auch zu vertreten, hör mal zu, ich bin da der Künstler, ich habe das gemacht, funktioniert perfekt und es macht einen Heidenspaß. Also ich liebe die Ausstellung, nicht wo du irgendwas abgibst und dann hängt das 4 Wochen, sondern wo du idealerweise für kompakt über ein Wochenende zum Beispiel mit dabei bist, damit die Kommunikation mit den Leuten, die sich das angucken, eben live auch gegeben ist.
Da bist du aber eine sehr rare Spezies, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie Kommunikation in der heutigen Zeit irgendwie verlernt wird oder verlernt wurde. Was war so dein spannendstes Momentum, als du eine Gesprächsführung über eins deiner Kunstwerke hattest?
Also unbedingt mal die Internetseite sich angucken. Ich bin jetzt wieder bei dieser Serie, wobei es auch andere Serien gibt mit den gemeinen Artikeln der Alltagswert Kunststoffe. Was übrigens beim Kaufen schon lustig war, ich bin bei Ikea gewesen, habe 100 Klobürsten gekauft, alle in schwarz, die kosteten glaube ich 99 Cent, wo alleine der Einkaufswagen sich füllte und durch immer mehr Klobürsten die Leute fragen, sag mal, hast du ein Hotel oder was machst du damit? Und als ich dann sagte, ja, das wird ein Kunstwerk, da war natürlich die Ungläubigkeit den Leuten ins Gesicht geschrieben. Daraus ist ein Werk entstanden, wo ich versucht das mal zu beschreiben, aus diesen schwarzen Klobürsten, ich sag mal, so eine Art Blumenbeet gemacht habe. Also ein Blumenbeet, steril, ordentlich, darunter war auch ein roter Duschvorhang. Und bei dem Kunstwerk, bei dem Werk ist das dann oft aufgefallen, weil die Leute dann, da gucken die sich wirklich an, so ein Ehepaar kommt, guckt sich das an, gucken sich gegenseitig, verdrehen die Augen, schütteln den Kopf. Und das war immer so der Extremfall. Es gibt noch einen anderen, den erzähle ich gerne auch. Und da dann in diese Kommunikation zu gehen, also ein bisschen auch dafür zu werben und das Verständnis zu, dass, wie ich schon sagte, das funktioniert immer wieder, dass die Leute zumindest mal so weit gegangen sind, dass, ah, jetzt habe ich verstanden, was ist eine verrückte Idee. Und die Story dahinter ist ja super. Gut, dass wir das jetzt wissen, jetzt können wir das ganz anders einschätzen. Ein anderes Beispiel, weil in diesen Effekten, ich liebe das ohne Ende. Eines der Werke heißt Zum Zustand der Republik. Das gibt Plastikbecher, natürlich in allen Farben, so auch in Schwarz, Rot, Gold. Und ich habe die so übereinander gestapelt, so 300 Stück übereinander gestapelt, so wie so ein Kartenhaus. Und dann, wenn du das in so einer Ausstellung stehen hast, ist ja nur eine Frage der Zeit, wo dann irgendein Kind zum Beispiel Bock hat, einfach da mal so ein Plastikbecher rauszuziehen, wo die Eltern immer einen völligen Aufschrei kriegen. So, um Gottes Willen, dann bricht das zusammen, das Ganze fällt zusammen. Mal abgesehen davon, dass das in der Regel dann doch passiert, ist ja da der Gag. Und deshalb sind die Eltern, wenn ich dann das erkläre, immer so wahnsinnig entspannt, weil die Einzigkeit entsteht ja nicht dadurch, dass man diese blöden Plastikbecher übereinander stellt, sondern dadurch, dass ein Kind irgendwann Tetris-artig eins rauszieht, noch eins rauszieht und das Ganze auseinanderfällt. Dadurch entsteht ja, dadurch, dass es zusammenbricht, die Einzigartigkeit. Und dann erst entsteht das Kunstwerk. Das heißt, das Kunstwerk ist nicht das Werk mit den übereinander gestapelten Plastikbechern, sondern wenn es dann zusammenfällt, erst dann entsteht live dieses Kunstwerk. Die Eltern sind immer tiefenentspannt und wenn ich dann auf einmal erkläre, dass es eigentlich eine gute Tat war, was ihr Kind gemacht hat, um das zu dem werden zu lassen, was es ist, nämlich dann das entsprechende Werk und nicht vorher übereinander gestapelte einfache Plastikbecher.
Der Wahnsinn. Also Kunst darf entstehen und Kunst darf auch im Moment entstehen und darf auch ein Entwicklungsprozess sein, so hast du es mir auch erzählt. Jetzt haben wir gerade über sehr viel Sachen, die haptisch anzufassen sind, gesprochen. Was sind deine Lieblingsmaterialien oder welche Farben benutzt du? Bist du eher der Sprayer, der Ölmensch, der Aquareller oder was sind so deine noch so zusätzlichen Kunsthabitate, in denen du dich bewegst?
Ja, erstmal male ich ja nicht. Ja, ich kann ja nicht malen. So das, was viele tun, wenn sie sich der Kunst nähern, ist, in eine weiße Leinwand nehmen und dann mal anfangen, abstrakt zu malen oder so. Das ist ja das, was ich im Leben nicht tun würde, weil ich das überhaupt nicht kann. Es gibt keine Materialien. Es wäre natürlich und ist zum Teil auch naheliegend, wenn ich aus dem Maschinenbau komme, dass du mit Stahl etwas machst. So, das passiert auch hin und wieder, aber es gibt keine Materialdominanz. Das sind ja auch entweder Reliefs oder tatsächlich auch Objekte. Es gibt ja dieses Großobjekt in Anführungszeichen, weil ja 5 Meter mal 5 Meter mal 2,50 Meter hoch diese Hoffnung in den Wind schreiben. Aber da ist wiederum das Material Stahl, auch nur das Gestell für die Fähnchen, die da übrigens auch beim Summer Open Air dann in Meldorf entstanden sind. Also es gibt keine Materialpräferenz. Das ist eigentlich alles, was irgendwie geeignet ist, grundsätzlich geeignet ist, um daraus ein Werk zu tun, ist dann auch geeignet von mir, dann irgendwann mal genutzt zu werden. Also es gibt keine, und schon gar nicht das Thema weiße Leinwand und schon gar nicht das Thema, was ja dann so oft der Fall ist, so die Energie geht durch den Arm in den Pinsel und dann entsteht das Bild. Das wirst du von mir nicht erleben. Erstens, weil ich nichts kann und zweitens, weil ich das auch manchmal gar nicht so toll finde.
Und ist es so, wenn du jetzt gerade sagst, Energien werden quasi umgesetzt mit deinen Ideen, die du im Kopf hast, hast du manchmal das Momentum, dass du das Bild bereits im Kopf hast und es dann versuchst zu transferieren in das Objekt, was du erschaffst? Oder ist es auch da wieder der Weg ist das Ziel?
Na, schon immer das Erste, der Weg ist das Ziel, das habe ich wirklich selten. Das war eher so am Anfang so, wo das dann aber so sozusagen, wo mein Bild sich sozusagen vielleicht auch technisch nicht übersetzen ließ. So wie ich sagte, war, das funktioniert so nicht, das hält so nicht, das sieht so nicht aus. Es ist schon so, dass im Grunde genommen dieser Impuls da am Anfang da ist und das Bild oder das Objekt entsprechend da ist oder zumindest die Idee. Gleich mal geschildert an einer Geschichte, die ich jetzt gerade fertig gemacht habe. Das siehst du hier jetzt auch vor dir, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Sie können das natürlich nicht sehen. Ich habe, weil eine Werkstatt da ist, man hat eine Tischplatte, die über die Zeit so verwarzt ist mit Farben, mit Nutzungsspuren, wie auch immer. Und ich habe irgendwann gedacht, kann man eigentlich aus dieser Tischplatte, die ja nun nicht entstanden ist, weil Kunstwerk und weil irgendwie die Fläche aufgeteilt, sondern die ist ja durch die Nutzung über die Jahre entstanden, kann man daraus ein Kunstwerk machen? Ich habe das Ding zersägt in 20 mal 20 Zentimeter große Quadrate. 25 Stück sind entstanden. Und habe die sozusagen quadratisch arrangiert. Du hast es, kannst es hier vor dir sehen. Das sieht schon schräg aus, ne? Also das ist schon, da ist sozusagen dann so die Idee da gewesen, das so und so zu tun. Mit der Unsicherheit sieht das am Ende eigentlich nach was aus. Ja, weil es ja im Ursprung eigentlich eine runtergewarzte Tischplatte ist und überhaupt nicht geeignet war, irgendwie ästhetisch, wie auch immer mal, die Grundlage für ein Kunstwerk zu sein. Aber ich werde das demnächst mal ausstellen. Ich finde, das sieht schon verdammt scharf aus, das ganze Ding. Und die Frage ist, und das ist ja ein Begriff, den ich jetzt noch gelernt habe, es gibt ja die abstrakte Kunst, also die nicht gegenständige, der gegenständliche. Es gibt aber auch die aleatorische, schönes Wort, alea jacta est, Asterix lässt grüßen. Aleatorische Kunst ist die durch Zufall entstandene Kunst. Und ich finde, bei diesem Werk ist das perfekt dargestellt, weil das einfach im Grunde genommen durch das zufällige Arrangieren dieser Quadrate, die ich aus dieser Tischplatte geschnitten habe, entstanden ist. Du siehst es hier vor dir, das ist schon, kann man schon als sehr abstrakt und sehr schon ein schräges Werk, oder?
Also ich finde es einfach faszinierend, weil es einfach wirklich so ist, als ob man sozusagen Farbtuben hatte, wo man sagt, okay, diese Farben sollen irgendwie zusammen ein Bild ergeben und es sieht wirklich so aus, als ob hier einfach jedes Quadrat einzeln bemalt worden ist mit den Tuben und dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt müssen die in einem gewissen Puzzle wieder zusammengefügt werden und das ist schon sehr faszinierend, weil es einfach ein sehr harmonisches Bild ist, obwohl es komplette Disharmonie ist. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Auch vielleicht sollte man sich angucken, wo kann man sich denn dieses Bild, diese Tischplatte ansehen?
Nein, die nächste Gelegenheit wird es geben. So Ausstellungen sind übrigens für Menschen, die Kreatives tun und zum Beispiel den einschlägigen Berufsverbänden, die in Schleswig-Holstein dem BBK zum Beispiel nicht angehören. Also Ausstellungen zu finden ist echt nicht so einfach. Deshalb danke Susanne, dass das auch in Meldorf immer wieder mal möglich war. Stichwort Kunstgriff, ja, kommt ja nochmal, gleich auch nochmal zum Thema. so dass man auf die Gelegenheiten dann sozusagen setzen muss, die sich einfach so dann am Rande ergeben. Dieses Werk, wie auch das, was wir vorhin hatten mit den schönen Worten oder mit den Bildern aus den schönen Worten, wird im September hier in Bordesholm im Rathaus ausgestellt. Ich wohne ja im Bereich Bordesholm-Wattenbek. Deshalb kann ich da sehr gut mit leben, dass es in Anführungszeichen nur das Rathaus ist und nicht irgendeine Wahnsinnsgalerie, weil natürlich viele Menschen, die mich hier kennen, das dann auch in Augenschein nehmen. Also darauf freue ich mich. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist, das wird im September, irgendwann im Laufe des September hier in Bordesholm zu sehen sein.
Jetzt werden sich natürlich die Zuhörer fragen, Bordesholm, das gehört ja nicht zu Dithmarschen. Warum bist du in meinem Dithmarschen-Podcast?
Weil ich Dithmarscher bin. Ich bin in der Nähe von Heide geboren, in Wetting steht, in Heide aufgewachsen und über die Jahre immer wieder in Meldorf und jetzt auch in diesem Jahr mit im Rahmen von Kunstgriff in einer etwas anderen Aktion wieder mit dabei. Das heißt, wir haben uns kennengelernt in Meldorf und ich fühle mich auch von meiner Heimat her, Wolf Isebahn, Schlacht bei Hemmingstedt und all diese Dinge 1500, ne, wo man dann den ganzen Fürsten noch ordentlich eins auf die Glocke gegeben hat. Ich fühle mich schon extrem als Dithmarscher. Von daher finde ich, ist das allemal die genug gewesen, damit wir uns jetzt unterhalten, auch wenn ich in Dithmarschen nicht mehr lebe.
So ist es nämlich. Und es kann euch sagen, das ist ein inspirierendes Momentum. Und wenn ihr das Glück habt, zum Kunstgriff zu kommen, da wo Wilm ausstellt, da müsst ihr da sein, denn Wilm wird auch vor Ort sein. Und dann könnt ihr genau diese Gespräche führen und spannende Momente erleben und vielleicht auch inspiriert sein, selber Hand anzulegen. Ja, erzähl mal, wo bist du im Kunstgriff und mit welchem Projekt bist du am Start im Kunstgriff und wo dürfen wir dir begegnen während des Kunstgriffes?
Also wir machen dieses Jahr, also Kunstgriff ist, um vielleicht zu erläutern, das ist ja dann, ich glaube, sind 2 Wochen oder so, jeweils im September. Ich glaube, das nächste Jahr zum 25. Mal, also jetzt irgendwie 24, über 20 Mal auf jeden Fall. Das ist ja eine ganze Reihe von Künstler und Künstlerinnen aus Dithmarschen eben ihre Ateliers öffnen. Das Ganze wird über Website, über Katalog, über Medien und so weiter auch entsprechend vermarktet. Das ist also eine ganz gute stehende Aktion. Das, was wir dieses Jahr vorhaben, mit Leuten auch aus Meldorf, in einem Zirkuszelt wird das stattfinden am 20. September. Das wird sowas sein wie ein Poetry Slam. Bezogen, wo das Thema Kunst eben eine Rolle spielt. Also nicht nur Poetry Slam im Sinne des Wortes, sondern weil ja Kunstgriff läuft unter Wortbild und Klang. In diesen 3 Fraktionen wird es so ein Poetry Slam geben und eben auch das eine wird auch sein, dass man bildende Kunst vorstellt, wo wir noch nicht wissen, wie man das macht. Ich werde damit daran aktiv teilnehmen. Ein Werk vorstellen, die Lichtinstallation zur Bewahrung der Schöpfung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir experimentieren da mal mit, weil Kunstgriff, glaube ich, obwohl so bekannt, noch ein bisschen mehr Publikum vertragen kann. Und das könnte immer dadurch funktionieren, dass man nämlich nur eine Ausstellung macht, sondern mal so einen Abend macht, so als Veranstaltung. Das wird, wie gesagt, dieses Jahr am 20. September sein. Ich freue mich da sehr drauf, werde aber jetzt schon ein bisschen nervös, alleine, wenn ich nur dran denke und drüber spreche.
Also wir haben ja jetzt, also ich komme ja in den Genuss und sehe diese Objekte ja schon in Teilen und ich finde deine Wortschöpfung für deine künstlerischen Aktivitäten unglaublich und ich kann nur jedem empfehlen, wer jetzt Lust hat, seinen Kalender zu zücken, man kreist sich den 20. September wirklich ein und ich lade wirklich ein, auch diverse andere Kunstereignisse während des Kunstgriffes sich anzuschauen, weil einfach hier noch einmal mehr zeigt, dass Dithmarschen einfach so viel mehr ist als Kohl und Korn. Wim, du bist ja hier im Atelier. Bist du jeden Tag hier? Und wie ist das so? Musst du morgens auch schon sagen, oh, heute gehe ich ins Atelier? Oder ist es quasi, nein, it's a fucking game. Ich muss immer und immer wieder hin, weil ich einfach das brauche.
Ja, erstmal, du hast es ja gesehen. Das Wort Atelier, glaube ich, beschreibt, oder wenn die Leute dann von dem Wort Atelier sich ein Bild machen, dann sieht das hier alles andere als so aus. Eigentlich ist es eine Werkstatt, wo Motorräder restauriert werden und gepflegt und gehegt werden. Das andere läuft ja so nebenbei, also es ist kein Atelier mit irgendwelchen Staffeleien oder wo Kunstwerke in der Ecke stehen, sondern das ist an sich eine Motorradwerkstatt oder eine Metallverarbeitungs- oder handwerkliche Werkstatt. Was war nochmal die Frage?
Wie dein Tag ist.
Ja, Gottes Willen. Ja, insofern sei die Nachfrage, weil das muss man mal sehen, ich bin ja seit 1.4. Ruheständler. Das heißt, ich bin schon jetzt mehr da, auch weil ich merke, Also ich habe so eine wie so eine Bugwelle, also so eine Liste an Dingen, wo ich natürlich, wenn man arbeitet, und habe ja durchaus kräftig gearbeitet, wo man nicht dazu kommt. Das heißt, ich bin jetzt so in dem Bereich, von da bin ich jetzt schon mehr oder weniger täglich hier, weil ich eine ganze Menge von Sachen jetzt so abarbeite, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall, und du siehst es hier ja, das ist ja so mein Schrebergarten, wir sitzen ja hier draußen, da sind ein paar Pferde auf der einen Seite, ein paar Hühner auf der anderen Seite, da laufen ja auch andere Leute noch rum, das ist ja nun wahnsinnig idyllisch hier und damit auch inspirierend, also man kann es hier auch gut aushalten, zumindest den Sommer über. Ich bin jetzt relativ viel da, das wird irgendwann wieder ein bisschen weniger werden, weil dann vielleicht auch andere Dinge wieder eine entsprechende Rolle spielen. Also im Moment genieße ich das 5-mal mehr als vorher, als Ruheständler hier im Grunde genommen jeden Tag dann auch da sein zu können und zu dürfen.
Stehen denn jetzt irgendwelche Kunstprojekte gerade in den Startlöchern, dass du auch quasi sozusagen engagiert gerade hier vor Ort bist? Oder ist es quasi, wenn du sagst, ein Abarbeiten, dass das Dinge sind, die schon lange auf der Agenda sind, da wo der Funke schon mal gesprüht ist und jetzt ihre Umsetzung finden, weil die Zeit da ist?
Also das, was ansteht, ich habe ja irgendwann mal gelernt, also wenn man so aus dem Klimaschutz kommt, dann heißt das sowas wie CO2-Freiheit, erneuerbare Energien, Dekarbonisierung, da gibt es da so Begriffe für das, was man da so tut. Und habe festgestellt, das ist alles so technokratisch so. Und bin dann irgendwann mal, das war im Christian Jensen-Kollegen, wo ich übrigens dann irgendwann im Juni zu einem Jubiläum auch eingeladen bin, Ökumenisches Bildungszentrum in Breglum, bei den Tagen der Utopie mal gewesen. Und da reden Menschen, die der entsprechenden der Kirche angehören, von der Bewahrung der Schöpfung. Und das finde ich, seitdem beschäftige ich mich das unheimlich, trage ich mit diesem Begriff, weil der viel schöner ist. Also die Wärme dieses Begriffes zur Bewahrung der Schöpfung oder Bewahrung der Schöpfung ist viel, viel inspirierender und mitnehmender, als wenn du davon redest, im Grunde auf erneuerbare Energien irgendwie umzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Idee, die ich mit mir rumtrage. Das Werk wird heißen zur Bewahrung der Schöpfung. Das soll eine Lichtinstallation werden, die im Januar 26 ausgestellt werden soll in der St. Nikolai-Kirche in Eckernförde. Das Spannende daran ist jetzt, da sind Teile dabei, die ich nicht selber bauen kann. Das ist eine Lichtinstallation mit einem großen Lichtkasten, 3 Meter Durchmesser. Der muss gebaut werden und den muss ich auch kaufen. Der kostet auch ein bisschen Geld. Das heißt, das beschäftigt mich momentan sehr stark in der Konzeption und vor allen Dingen in der Frage, wo kommt das Geld her? Ich brauche dafür Sponsoren oder eine entsprechende Förderung über Fördereinrichtungen. Dieses, und ich habe dir hier immer so eine kleine Animation dafür da hingelegt, das Ganze produzieren, das wird auch alles funktionieren. Das ist so eine Dominanz, die im Moment hat. Ich bin da sehr von angetan. Diese Lichtinstallation, die wird relativ groß werden, die Kirche dann noch erfüllen. So ist mein Traum zumindest.
Das ist ja auch spannend, dass du quasi Kunst in eine Kirche bringst und dass das als Örtlichkeit ausgesucht worden ist. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist das? Wie haben ihr euch gefunden? Wie seid ihr euch begegnet?
Ah, das ist, liebe deine Fragen, weil das so viel zeigt von dem, wie diese Dinge zustande kommen. Ich bin ja im Klimaschutz unterwegs gewesen. Es gibt Klimaschutzmanager, Managerinnen überall, auch bei den Kirchen. Die Kirchen sind ja ähnlich organisiert, so mit Gemeinderat, Kirchenkreisen und dergleichen. Und es gibt die Klimaschutzmanagerin des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. Und die hat mir einen Pastor genannt. Das ist der Pastor der Kirche in der St. Nikolai-Kirche in Eckernförde. Mit dem habe ich gemeldet. Wir haben uns getroffen. Und auch da wieder, ob das denn passt oder nicht, ob man sozusagen, du kannst ja niemanden dazu hinreden, sondern wir, nach einer Minute war klar, wir haben uns sofort verstanden, in dem, wie das Werk ist, was das bedeutet, was das für eine Wirkung haben kann, was sozusagen auch die Kirche da tun muss, in Anführungszeichen. Also innerhalb von 1, 2, 3 Minuten war klar, dass das so stimmig ist zwischen dem Pastor und mir. Und dann so praktische Dinge, und das zeigt auch die Modernität an der Stelle. Das ist zum Beispiel eine Kirche, wo normalerweise jeder weiß das, dass wenn du reingehst in eine Kirche, da sind Bänke drin. Die Bänke sind alle Richtung Altar ausgerichtet. Und da hat man irgendwann gesagt, um die Kirche auch anderweitig zu nutzen, zum Beispiel auch für Konzerte oder für Kunst, schmeißen wir die Bänke raus und stellen da Stühle rein, um die Stühle dann in diese Richtung auszurichten, meinetwegen auch Richtung Orgel, wenn es ein Orgelkonzert ist. Das heißt, die Summe der Parameter, die da sich zeichnen in der St. Nikolai-Kirche da in Eckernförde, die waren quasi aus dem Stand klar, wir kommen zueinander, und wenn ich jetzt die Kohle auftreibe, dann machen wir das, und das wird im Januar 26 wird das ein großer Erfolg. Das passte einfach. Also das ist so stimmig, mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich das erzähle. An anderen Stellen, wo das so nicht war, da kannst du dich auch eine Stunde durch die Gegend quälen, da wird das nach einer Stunde auch nichts.
Mir gehen natürlich da auch jetzt währenddessen, also es ist, ich möchte es euch ja sagen, wie es ist. Wir haben das nicht vorher geplant, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo wir jetzt gerade sind. Und somit offenbare ich jetzt auch ganz viele Ideen, die jetzt mir auch in den Kopf gehen. Wird das instrumental irgendwie begleitet, dieses Projekt?
Ja, da arbeiten wir noch dran. Also das, was das auf jeden Fall wird, es geht ja schon um das Thema zur Bewahrung der Schöpfung. Also mein Statement ist, diese Lichtinstallation zur Bewahrung der Schöpfung, das spielt zum Beispiel eine große Rolle. Jeder kennt das Foto Earthrise. Das erste Foto, 1968 war das, witzigerweise am 24. Dezember. Das erste Foto, wo eine Apollo-Mission um den Mond geflogen ist, um mal die Rückseite des Mondes anzugucken, der noch nie gesehen wurde. Kann man übrigens bei Wikipedia auch den Original O-Ton da sich anhören. Und dann kommen die sozusagen aus dem Schatten und sehen die Erde, sind völlig begeistert von dem blauen Planeten. Seitdem reden wir ja auch von dem blauen Planeten. Also wer das Foto, das Bild Earthrise noch nicht kennt, unbedingt bei Wikipedia mal angucken. Eines der schönsten Fotos, die es überhaupt gibt, die nach meinem Empfinden. Und das zu übersetzen in eine Lichtinstallation, die sich mit diesem Thema zur Bewahrung der Schöpfung dann auseinandersetzt, das ist mein Ziel. Deine Frage war, ob das garniert wird. Das wird auf jeden Fall durch das Thema, durch einen Vortrag oder so nochmal garniert. Und es wird, das ist überhaupt eine gute Idee, vielleicht dann auch nochmal musikalisch garniert werden. Also es wird eine Vernissage werden, die sich nicht darauf beschränkt, wir gucken uns Kunst an oder gehen in irgendeine Inspiration. Dadurch ist jemand etwas, was in der Regel ich auch selber tue. Bin da eher Rampensau als defensiv. Sondern es wird begleitet durch andere Medien oder durch parallele Spuren, um eben so ein bisschen auch das Thema zu thematisieren, wie bewahren wir denn die Schöpfung, sprich unsere Erde. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass wir dadurch noch so ein bisschen nachlegen können. Aber das ist so ein politisches Momentum an der Stelle, dass ich zumindest nicht irgendwie durch einen Vortrag im Sinne von Klimaschutz thematisiere, sondern durch ein Angebot, durch ein entsprechendes Werk.
Also an dieser Stelle kann ich sehr empfehlen, Thomas, jene Handpan-Spieler. Vielleicht ist das die Musik, die du brauchst, um genau das in Klang zu setzen, was du da als Lichtinstallation dort vollbringst.
Das Mensch, jetzt hast du eine Freundin von mir, eine Kollegin von Sylvia Hass. Hallo Sylvia, alle Grüße, die spielt Handpan. Damit ist das gebongt, dass wir das im Grunde genommen, Sylvia, mach dich drauf gefasst, du musst im Januar 26 dann in dieser Kirche dann mit deiner Handpan das musikalisch begleiten. Danke für den Tipp, das werden wir machen, das ist jetzt damit gesetzt.
Sehr gerne. Sag, Wilm, wenn du jetzt quasi all deine Aufmerksamkeit darauf richtest und du ja auch sagst, dass du im Klimaschutz, also zur Bewahrung der Schöpfung auch unterwegs bist. Vielleicht könnte ja deine Lichtinstallation auch zur Wanderausstellung werden. Vielleicht sind es noch andere Menschen, die Interesse daran haben, dieses wundervolle Objekt bei sich zu haben.
Ja, genau das ist gedacht. Das sind alles noch ungelegt, daher ist irgendwie das falsche Wort, ist alles noch nicht gefixt. Also es gibt noch kein Plan oder so, aber sagen wir so eine Art von Tournee wäre da natürlich schon angezeigt, weil wenn das in dieser Kirche, und das ist eine Backsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, da passt das wirklich unfassbar schön rein. Die evangelischen Kirchen sind ja eher bescheiden ausgestattet gegenüber den katholischen. Das heißt, dass in der Nordkirche zum Beispiel, in anderen Kirchenkreisen oder auch Nordkirche ist ja Meckpomm, Hamburg und Schleswig-Holstein, das ist natürlich schon die Idee, weil hier anders als vielleicht bei anderen Werken, es ja schon auch um das Thema zur Bewahrung der Schöpfung geht oder und um die Bewahrung der Schöpfung und dass ein Diskussionselement auch in jedem Fall ist. Das heißt, du hast vollkommen recht. Das wäre natürlich schade, wenn das nur an der einen Stelle übrigens, was machen wir denn damit? Geben wir das in irgendein Archiv? Kommt das in irgendein Lager? Also ist das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, damit so ein bisschen auf Rundreise zu gehen. Das sind aber Dinge, über die wir jetzt gerade nachdenken im Rahmen der Erstellung des Konzeptes.
Also wer das jetzt hört, es wird ja auch hier, herzliche Grüße an die Kollegen des offenen Kanals, wird ja auch auf der Orkai-Westküste ausgestrahlt. Also wer Lust hat, möglicherweise die Schöpfung bei sich zu haben und diese Lichtinstallation möglicherweise bei sich zu einem Thema, zum Beispiel auch bei Konfirmationen oder Firmungen oder Festivitäten zum Thema Schöpfung, sprich Erntedankfest oder wie gesagt zu Ostern mit zu gebrauchen als ein Statement für die Schöpfung, denn die Schöpfung ist nicht nur die Erde, sondern auch wir Menschen.
Unbedingt. Also wie gesagt, gerne mich da auch darauf ansprechen, das ist alles noch im Werden. Dithmarschen, Stichwort Meldorf, ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend. Das kann ja nur der Meldorfer Dom sein. Das wäre natürlich ein Traum. Keine Ahnung, wer darüber entsprechend befindet. müssen wir mal gucken. Also eins nach dem anderen ist übrigens unfassbar spannend. Also dieses blaue Kernelement mit 3 Meter Durchmesser ist so ein feines Tuch. Das ist also keine Platte oder kein Acrylgeist, sondern es ist ein bedrucktes Tuch. Und die Druckereien oder die Hersteller im Messebereich wird das viel verwendet. Die haben tatsächlich damit, dass da kein Logo drauf ist, dass das kein Rapsfeld ist, wie auch immer, sondern wirklich uniblau, haben die mit erhebliche Probleme und sagen, das müssen die alle mehrfach drucken, weil die nicht gewährleisten können. In der Qualität, in der ich das gerne hätte, als Erscheinung im Raum, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirklich sicherstellen zu können. Also die 3 Firmen, die da in der engeren Wahl sind und das produzieren. Dienstag besuche ich eine Firma in Bad Bramstedt, um mir das mal anzugucken. Die haben schon ihre liebe Not damit, 3 Meter Durchmesser Textil wirklich fehlerfrei in Blau zu bedrucken.
Ja, also ihr Lieben, wer Kunst interessiert ist und wer Lust hat, Teil dieses Kunstprojekts zu werden, der könnte sich möglicherweise begeistern. An dieser Stelle, habt ihr an eine GoFound-Sache gedacht? So ein Projekt, wo es man unterstützen kann, wo man sagen kann, man zahlt 5 Euro rein, so eine Founding-Aktion?
Ja, ich habe so ein bisschen Respekt davor, was das so an Aufwand bedeutet und an Dinge, die dann irgendwie damit im Zusammenhang stehen. Im Sinne dessen, dass das ist ja eigentlich eine politische Fragestellung, ist ein politisches Werk. Ich finde übrigens, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, la polar, die Kunst für die Kunst. Bei Gegenwartskunst, bei der Gegenwart, die wir nun mal haben, finde ich das im Grunde genommen, für mich zumindest ist nicht, Kunst hat auch immer eine politische Botschaft oder eine Aussage zur Gegenwart, so will ich das mal formulieren. Und hier an der Stelle hat das natürlich eine sehr politische Aussage. Das würde natürlich dann passen dazu, dass man auch sozusagen ein bisschen die Kohle sammelt durch zum Beispiel eine entsprechende Spendenplattform oder durch entsprechendes Crowdfunding. Ich muss mal überlegen, ob ich das tue. Noch habe ich Respekt davor. Es gibt ja auch entsprechende Plattformen, die das hier speziell für Schleswig-Holstein machen. Wenn das mit dem großen Spender, der mir das alles auf einmal gibt, mit einem Scheck nichts wird, und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dann könnte ich mir glatt vorstellen, auch in kleineren Beträgen das zu sammeln. Zu dem Thema, was tun wir zur Bewahrung der Schöpfung, würde das natürlich allemal passen, weil wir da ja natürlich mehr als genug Aufgaben noch haben. Das brauchen wir jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen.
Darf ich dich fragen, über welche Summe wir sprechen?
Also insgesamt mit den weiteren Dingen, das geht um so eine Hintergrundgeschichte, die ja noch rot ist, dann gehört ein Gestell dazu und so weiter. Das soll ja so in 3-4 Meter Höhe dann auch stehen. Das muss also stabil auch aufgestellt werden, damit das niemand erschlägt. Je nachdem, was die Firmen so anbieten für diesen blauen Lichtkasten, liegt das so zwischen 5.000 und 8.000 oder 9.000 Euro. Wobei das tatsächlich nur die echten Kosten sind. Also das, was ich da an Aufwand habe oder so, um Gottes Willen, das sind natürlich alles Leistungen, die da nicht in andere Rechnung gestellt wird. Also die Summe der Rechnungen, die ich sozusagen hätte oder bekommen würde, wenn ich es machen würde, je nachdem, was dieser Leuchtkasten kommt, die Preise schwanken dort erheblich, liegt das zwischen 5.000, 6.000 und 9.000 Euro. Also nicht kein ganz kleiner Schluck, schon ein bisschen mehr, schon echtes Geld.
Echtes Geld. Und echtes Geld brauchen wir auch, um unsere Schöpfung zu bewahren. Es ist immer ein Investment von vielen. Du hast selber doch gesagt, du möchtest jetzt nicht so ausschmücken, aber wenn wir jetzt doch über Klimaschutz reden und über Bewahrung der Schöpfung, weil das auch einfach dein Thema ist, und viele fragen sich immer, wie kann ich im Kleinen anfangen, um etwas zu bewegen? Hättest du vielleicht doch so 1, 2, 3, 5, 6 Ideen, was ihr da forscht, um unsere Schöpfung zu bewahren?
Also ich glaube ja, wenn man jetzt sagen wir, das ein bisschen eingrenzt, gibt es ja viele verschiedene Facetten. Aber wenn wir nur gerade über das Thema Wärme reden, das ist ja jetzt gerade das, was so auch aktuell ist, auch in der politischen Landschaft. Also wie beheize ich mein Gebäude und wie kriege ich mein Duschwarmwasser entsprechend warm, dadurch, dass ich dann erneuerbare Energien nutze. Die ganzen technischen Lösungen sind ja alle da. So, und in der Regel ist es sogar so, dass sie eben nicht teurer sind. Man muss dann nur die richtigen Entscheidungen treffen. Mein Lieblingsthema ist das der Suffizienz. Das ist ja die Frage, wie gehe ich damit richtig um? Es gibt ja die alte Regel, 1 Grad weniger Zimmertemperatur und schon hast du 5-6% Energie eingespart. Also die Frage der Suffizienz. Neulich habe ich mal mit jemandem gesprochen, der war ganz stolz, dass er dann den Porsche umgestellt hat auf Elektro-Porsche. Das ist noch nicht suffizient. Suffizient wäre, wenn er den stehen lässt, zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt. Also die Frage des persönlichen Verhaltens. Und ich habe das, als wir das mal so ganz knapp hatten mit der Energie vorletztes Jahr, da mal konsequent gemacht mit 19 Grad. schon hart, weil das ist schon echt kühler als sonst. Aber du sparst einfach verdammt viel Energie. So. Und die Frage ist ja wirklich, leidet mein Leben darunter, wenn ich dann mal eine Tasse Tee mehr trinke oder mich mal mit einer Wolldecke oder mit einem Pulli irgendwo hinsetze? Also die Frage des entsprechenden Verhaltens, die ist da nach wie vor an allererster Stelle. Alles andere, was da notwendig ist an Technologien, ist wie gesagt existent. Da brauchen wir überhaupt nichts Neues. Und in der Regel ist es dann nicht mal teurer als das, was wir bislang haben.
Also Wilm, hast du gerade kluge Worte gesagt. Eigentlich bedeutet, muss man eigentlich nichts in Anführungszeichen extra dazu machen. Man muss vielleicht nur raustreten aus seiner Komfortzone, aus gewohnten bisher Arrangements, die einen eine gewisse Bequemlichkeit mit sich gebracht haben und möglicherweise einen etwas unbequemen Weg in Kauf nehmen und etwas für die Gemeinschaft dann zu tun.
Ja, das hast du perfekt beschrieben. Das ist so ein, was ich immer nicht verstehe, ist, wie gesagt, jetzt komme ich aus der Branche, da muss man natürlich auch, Vorbild ist ein doofes Wort, aber da tut man natürlich mehr, weil man mehr weiß und so ein bisschen dann auch vorangehen will. Bin viel in Nordfriesland unterwegs gewesen, als Dithmarscher ist das natürlich immer nochmal eine besondere Note. Da kommen natürlich auch so Dinge dazu. Verdammt nochmal, das macht ja auch Spaß so, ne? Also das ist ja nicht, es gibt's ja immer, ich habe das irgendwann mal in einem Vortrag gesagt, Mensch Leute, was richtet ihr euch über vegetarisches Essen? Der kulinarische Horizont an Gewürzen, an Bestandteilen oder so, wird doch erheblich erweitert, wenn ich auch mal vegetarisch esse. Also tut doch nicht immer so, als wenn das Althergebrachte da in Stein gemeißelt ist. Seid doch mal offen, habt doch mal Bock drauf, seid doch mal neugierig, versucht doch mal den Horizont zu erweitern und das alles bezogen auf den Umgang mit erneuerbaren Energien. Jetzt will ich gar nicht nach Dänemark gucken, das ist schon so frustrierend, weil die uns ja weit, weit voraus sind. Also das Ganze ist nicht irgendwie nur Darben und Entzug oder Verzicht, sondern es kann auch eine Menge Spaß machen. Zumindest ist es meine Erfahrung, dass also eindeutig jetzt ein Votum dafür, das entsprechend hat mit Kunst nur am Rande zu tun. Die Brücke war ja dieses Kunstwerk mit der Bewahrung der Schöpfung. Aber ich würde mich freuen, wenn die Leute einfach mal ein bisschen offener sind, ein bisschen mehr experimentieren und damit am Ende dann auch festzustellen, dass das durchaus Spaß machen kann.
Obwohl an dieser Stelle die Brücke sei geschlagen, nämlich zum Thema Lebenskunst. Und du hast nämlich noch in einem wunderbaren Momentum erzählt, dass du von deiner Nachbarin gesprochen hast, die ja Kunst sozusagen mit Essen macht. Also nicht Kunst mit Essen, sondern weil sie eine andere Kulinarik kocht und dementsprechend total farbenfroh kocht.
Ja, also für mich ist ein Effekt, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt, gerade so als Techniker, du kommst da so in neue Sphären, so, ne, weil das Ganze ist abstrakt, das Ganze ist nicht mathematisch, 2 und 2 ist 4, sondern da gelten ja so andere Regeln, das sind so andere Bereiche, in die man kommt, und ich habe das gerade jetzt, und das finde ich fasziniert mich wirklich sehr, Nachbarin oder Nachbarfamilie kommen aus Teheran, also aus dem Iran, und versorgen immer mal so ein bisschen die ein oder andere Nachbarin, die ein oder andere Familie mit Gerichten eben aus Persien oder aus dem Iran. Und dann müssen wir uns als Deutsche mit unserem Schweinebraten, unserer Currywurst schon verdammt warm anziehen. Das ist so wunderschön, das ist gesund ohne Ende, das ist Safran, Reis, das ist Koriander, da ist Minze dabei, das sind andere Sorten, also verdammt nochmal, da kann man, wenn man, und das gilt ja im Grunde genommen für Kunst, ist das ja implizit, ich muss ja neugierig sein, sonst erschließen sich die Dinge mir ja nicht. Warum ist Beuys mit seinen Filzgeschichten und seinen Fettgeschichten eigentlich überhaupt so bekannt und so wertvoll als Kunst? Wenn ich da feststelle, das ist nur Filz und nur Fett, dann erschließe ich mir das ja nicht. Also diese Nachbarin, das ist einfach wunderschön. Die Teller sind so arrangiert, mein Gott, da können wir uns echt mal eine Scheibe abschneiden. Da müssen wir mit Schweinebraten, kriegst du es nicht hin.
Und ich finde, glaube ich, das ist jetzt so das perfekte Momentum, nämlich, dass du sie mich sagst, wie unsere Kunst oder unser Klimaschutz oder unsere Klimasituation ist quasi gerade Schweinebraten mit Bratkartoffeln und Standard Sauerkraut. Und es gibt aber so viel mehr, wenn man sich traut, eben in andere Küchen zu schauen, in andere Länder, in andere Kulturen, um sich selber zu bereichern an neuen Ideen, an neuen Momenten und das Neugierde auf etwas Neues eben Spaß bringen kann und eben nicht nur mit Angst und Sorge erfüllt sein muss.
Also ich will das mal so beschreiben, diese Lichtinstallation zur Bewahrung der Schöpfung ist ein Kasten, der blau scheint und im Inneren ist rot. So kannst du das natürlich sehen. Nur wenn du das so siehst, hast du ja nichts davon. Also das kann man sehen, ja, Mensch, wenn ich sage, ja Gott, was hat das mit Kunst zu tun? Das ist ja ein blauer Kasten und hinten, dann sage ich, ja, ist es so. Das heißt, ich muss ja schon von mir aus sagen, ich möchte mal unterstellen, dass derjenige, der das gemacht hat, sich mehr dabei gedacht hat. Versuche mal da dahinter zu kommen. Das heißt, ich gehe mal mit Wertschätzung und Neugier und vielleicht mit einer bestimmten Spannung oder Erwartungshaltung daran. Erst dann erschließen sich die Dinge und das ist ja für diese Gerichte aus Persien genau dasselbe. So, ne, wenn ich nie was mit Minze gemacht habe, dann kann ich ja sagen, wie doof ist Minze. Ich kann aber auch sagen, ich hätte mal Bock darauf, das zu erfahren. Das heißt, es liegt ja bei mir, und deshalb ist ja gerade bezogen auf Kunst, dieser Spruch, die Kunst entsteht im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Auge greift ja viel zu kurz im Wesen dessen, der Person, die sich das anguckt. Ist ja unheimlich wahr, da steckt ja eine Menge drin. Also es liegt bei mir, ob das eine Wertigkeit für mein Leben bekommt, dadurch, dass ich unterstelle, das ist eine gute Kunst, oder eben nicht. So, das kann ich ja dann dem Werk nicht anheimgehen, sondern es ist ja meine Entscheidung. Und ich finde das immer wieder, und das kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wenn ich in Ausstellungen mit dabei bin, ich erreiche die Leute damit, das kriege ich hin. Wie schlimm muss das sein, wenn man nicht da steht, die Leute sagen, was ist denn das für ein Scheiß? So, dann mag das ja so sein, aber dann habe ich nichts davon. Dann ist es schön bescheuert, wenn ich dann das sag und dann da weitergehe und sage, das ist doof, moderne Kunst ist doof. Kann sein, aber es bereichert dann mein Leben nicht.
Und damit es eine Bereicherung wird, lade ich euch herzlich ein, macht euch auf und schaut euch Kunst an und werdet Teil von Kunst. Ihr seid herzlich eingeladen, es gibt ganz tolle Kunstverbände, wo ihr euch engagieren könnt, wo ihr auch selber Kunst machen könnt und seid eingeladen, zum Kunstgriff zu kommen in Dithmarschen und all das zu erleben und 2026 nach Erlförder in die Kirche zu kommen und diese wundervolle Lichtinstallation zum Thema Schöpfung, die Schöpfung bewahren, von Wilm sich anzugucken. Lieber Wilm, vielen lieben Dank für dieses wundervolle, inspirierende Podcast-Interview. Es war mir ein großes Vergnügen, dich hier im Podcast vorzustellen und ich freue mich auf noch viele weitere Begegnungen.
Ja, danke. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich liebe das. Wir können noch 3 Stunden weiterreden. Das kannst du dir vorstellen. Nix auch ganz kräftig. Das ist schon was Inspirierendes, was ich auch gerne in Haus trage. Ich bin sonst eher introvertiert oder so, aber an der Stelle bin ich echt Rampensau und extrovertiert, weil das einfach viel Spaß macht. Ich hoffe, ein Stück weit wird man das nachvollziehen können oder konnte man das nachvollziehen, wenn man sich das jetzt angehört hat.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.